Max, nachdem wir mit Julia Taubitz die beste Rodlerin der Welt hatten, haben wir jetzt den besten Rodler der Welt. Klingt eigentlich ganz gut, ne? Der beste Rodler der Welt, denn das warst du ja diese Saison.
Klingt ganz gut. Ich sage mal so, ich würde es jetzt nicht so, ich würde es eher verallgemeinern, dass ich zu den besten Rodlern der Welt gehöre. Weil ja, jetzt ist die Saison zwar rum, aber es gab ja doch das ein oder andere Rennen, wo ich jetzt nicht der Beste war. Und nächstes Jahr werden die Karten neu gemischt. Eigentlich gehört die Saison 23, 24 schon wieder der Vergangenheit an.
Gab es denn schon dann so eine Saisonanalyse? Hast du dich schon mit deinen Trainern hingesetzt oder mit wem auch immer?
Ich saß zum Beispiel jetzt mit unserem Sportwissenschaftler Lukas Schmidt schon zusammen, weil ich habe ja das letzte Weltcup-Wochenende verpasst. Und da war ich natürlich gleich zu Hause und da haben wir ein bisschen geredet. Der hat natürlich schon ganz viel Auswertung gemacht. Und da ja, konnte man schon auf alle Fälle sehen, dass noch sehr, sehr viel Reserve auch für die nächsten Jahre ist. Und auch ja, da der ein oder andere Baustein noch ja, zusammengebaut werden muss.
Fangen wir mal anders an. Ich meine, Gesamtweltcupsieger, die kleine Kristallkugel hast du geholt, Weltmeister bist du geworden. Was war denn in dieser Saison anders als in den Saisons davor?
Ich konnte den ganzen Sommer mal trainieren, hatte keine Probleme, war gesund. Und ich denke, das ganze Gesamtkonzept hat dieses Jahr einfach total genial gepasst. Und ich hatte letztes Jahr in der Saison, wo ich raus bin, auch schon so ein bisschen Vertrauen gesammelt, dass es gar nicht so schlecht ist, auch wenn ich da ja da immer noch mit der gebrochenen Hand gefahren bin und nicht die ganze Leistung abrufen konnte. Und jetzt, ja, hat das, denke ich, in den ersten Rennen auf alle Fälle genauso funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Hatte einen Riesenspaß, habe immer es geschafft, obwohl ich im Training nicht ganz so die Performance hatte, dann im Wettkampf das immer abzurufen. Und das ist, glaube ich, das, was mir auch einfach diesen Vorteil verschafft hat gegenüber den anderen. Die anderen waren im Training zum Teil auch schneller und haben es dann im Wettkampf halt eben nicht aufs Eis gekriegt. Und das hat mich auf alle Fälle in den ersten Rennen ja schon das ein oder andere Zehntelchen gebracht.
Schön war ja, wie du eben gesagt hast, nach dem Erfolg und trotzdem habt ihr noch einiges gefunden, was man besser machen muss nach so einer erfolgreichen Saison. An was musst du noch arbeiten? Wenn du daran arbeitest, dann gewinnst du ja nächste Saison ja alles.
Das Ziel ist auf alle Fälle für mich immer ganz klar. Ich bin, glaube ich, ein ganz schlimmer Perfektionist, was das angeht, dass man schon ja das Ziel hat vielleicht oder das Bestreben zumindest hat zu gewinnen. Aber eigentlich geht es mir nicht ums Gewinnen. Mir geht es darum, dass ich perfekte Läufe habe. Dann geht es mir darum, dass ich zweimal wahnsinnig gut starte, wenn ich unten im Ziel ankomme und da mich selber hinterfrage und dann realisiere ja irgendwie, das am Start war jetzt nicht so richtig top. In der Bahn gab es auch noch ein, zwei Fehlerchen. Dann ist so für mich auch so, ja, ist doch gut eigentlich, ist noch Luft nach oben. Die anderen kommen dann immer zu mir an und sagen, du hast gewonnen, hast dich nicht gefreut. Und ich sage so, ja, ich bin irgendwie noch nicht ganz zufrieden, weil ich nicht das gezeigt habe, was ich zeigen wollte. Klar ist das schön, aber wenn man Fehler macht und dann gewinnt, ist natürlich noch schön, aber für mich ist immer so, ja, ich ärgere mich dann immer über mich selber, weil ich mir denke, ich habe das irgendwann mal an die Hand bekommen von meinen Juniorentrainern, dass halt einfach das Ziel sein muss, immer zwei perfekte Läufe zu fahren. Und für mich ist auch so, wenn ich zwei perfekte Läufe fahre und im Ziel sage, geil, das war's mal, am Start hat es gepasst, in der Bahn hat es gepasst und ich werde Sechster, dann ist mir das auch völlig egal, weil dann ging es an dem Tag einfach nicht besser, anscheinend. Aber ich bin für mich immer so dann immer ganz schnell unzufrieden, auch wenn es trotzdem von der Platzierung sehr gut läuft.
Wie oft hast du denn im Ziel schon gemerkt in deiner Karriere, das war ein perfekter Lauf?
Oh, gute Frage. Also ich würde jetzt sagen, so aus dem Stegreif, ohne lange überlegen, zwei Läufe in meiner ganzen Karriere. Einmal am Königssee. Während, ich glaube, das war Corona-Saison, vor Olympia, die erste Corona-Saison, die wir hatten. Erster Rennlauf WM, würde ich sagen, ist ein perfekter Lauf gewesen für mich. Ich habe dann trotzdem aber noch einen Fehler gefunden auf dem Video, aber im Ziel war ich erstmal zufrieden. Und ein Lauf bei den Junioren, Teamstaffel Junior-Weltmeisterschaft 2018. Da war ich auch, da bin ich ins Ziel gekommen und da wusste auch der Trainer sofort, hey, der strahlt über alle Augen und ich hatte die Juniorenweltmeisterschaft auch gewonnen und habe immer gesagt, ich bin unzufrieden zu unserem damaligen Cheftrainer. Und dann kam ich ins Ziel, habe gesagt, das war er jetzt. Und da hat er gesagt, ja, das hat man gesehen.
Was macht das für dich im Kopf unterschiedlich aus, um in An- und Abführung normal zu gewinnen oder so einen perfekten Lauf zu erleben? Was macht das denn mit dir?
Ich glaube, das ist für mich, löst das dann noch mehr Euphorie aus. Ich sage mal so, der zweite Lauf bei der WM in Altenberg war auch gut oder auch sehr gut. Da gab es so zwei Sachen, die ich jetzt so im Nachhinein noch sagen würde, ja, war nicht so cool, aber dann ist es schon so, dass man sich dann schon mal extrem freut, weil irgendwie, man arbeitet das ganze Jahr, da hängen so viele Leute dran, das wissen immer die allerwenigsten. Die sehen mich ins Ziel fahren, sehen das im Fernsehen und sagen, ja, cool, der hat es allein geschafft, aber ich, für mich zählt eigentlich, da sind so viele Ärzte, Trainer, Athletiktrainer, Sportwissenschaftler, Leute bei der FES, die das ganze Jahr alles geben, dass wir da oben stehen dürfen. Die werden immer nie genannt und die haben eigentlich von dem Erfolg von mir eigentlich nichts, außer dass sie sich vielleicht ein Bild an die Wand hängen können und sagen, ja, da waren wir mit beteiligt, aber ja, namentlich genannt oder mit auf dem Podest stehen sie leider nicht. Und für die ist es dann schon, glaube ich, auch, oder für mich ist das immer so das Geschenk für die, dass die auch sehen, okay, der hat das ganze Jahr wirklich hart trainiert, der hat jetzt alles getan und jetzt hat er es auch zum Wettkampf abgerufen, das freut ihn natürlich auch.
Man kann ja tatsächlich, wir haben ja tatsächlich auch die Zeit, wunderbar auch mal in diesen Rodelsport eintauchen. Fangen wir doch mal an. Hast du immer den gleichen Schlitten? Ist das der Schlitten, mit dem du groß geworden bist? Wird er mal in der Saison gewechselt? Ist der angewachsen? Hat der einen Spitznamen, dein Schlitten? Wie ist die Beziehung Fahrerschlitten?
Die Beziehung ist jetzt nicht ganz so ähnlich, dass er einen Namen hat. ich weiß, es gibt bei uns ein paar, also bei den Mädels, da weiß ich, dass sie die eine oder andere da ihrem Schlitten einen Namen geben, aber ich sage immer so, der Sport ist so schnelllebig. Mittlerweile, man fängt da irgendwie an, im Alter von 11, 12, 13, dass der Schlitten komplett an den eigenen Körper angepasst ist. Und dadurch, in den ersten Jahren wechselt der Schlitten erst recht jedes Jahr, weil man ja natürlich immer wächst oder noch mehr Muskeln kriegt oder. Körper ändert sich ja da. Und jetzt ist es das allererste Mal so gewesen, dass ich von letzter Saison zu dieser Saison fast den identischen Schlitten gefahren bin. Haben sich nur ganz kleine Komponenten geändert. Und für nächstes Jahr, denke ich, wird es schon dann wieder eine größere Veränderung geben, weil ja, die Konkurrenz schläft nicht, die Zeit schläft nicht, man hat immer wieder neue Ideen. Unser Mechaniker, der ist wirklich so ideenreich. Natürlich weiß man immer nicht, ob das dann funktioniert, aber wir wissen auf alle Fälle, dass wir für nächstes Jahr noch ein bisschen im Windkanal da was erforschen müssen und dann halt auch einfach nächstes Jahr, wenn der Winter wieder losgeht, das testen, ob das vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Geschwindigkeit bringt.
Wie sensibel geht man damit so einem Schlitten um? Der Geigenspieler, der achtet immer drauf, wer die Geige in die Hand nimmt, weiß immer, wo die Geige ist. Wie ist das bei deinem Schlitten? Wer darf den mal berühren? Wer darf damit schrauben? Der Mechaniker und du, nur ihr beiden? Oder darf den im Prinzip, dürfte ich den auch anfassen?
Ja, also du bist ja niemand, ich weiß es nicht, ob du ein Spitzel bist für irgendeine Nation, die dich jetzt angestellt haben, für ein kleines Entgelt. Nein. Es ist eigentlich schon so, dass so die Leute so aus Deutschland, da spricht man schon offen, erst recht so Felix und ich, machen das jetzt seit 2 Jahren sehr offen. Das gab es ja lange Zeit in Deutschland nicht. Da gab es ja immer diesen tollen Ost-West-Konflikt. Da hat man sich ja gegenseitig aber noch so viele Beine gestellt, wie es nur ging. Das war auch nie so richtig vom Verband unterbunden worden. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass wir sehr offen sind, weil halt einfach die anderen Nationen so aufgeholt haben, dass es ja gar nicht mehr so ist, dass man die größte Konkurrenz innerdeutsch im Team hat, sondern eigentlich jetzt international die anderen so gut sind, dass wir alle zusammen in Deutschland an unseren eigenen Erfolgen arbeiten müssen, dass es halt einfach weiterhin auch erfolgreich bleibt. Aber ansonsten ist er natürlich immer verschlossen mit einem Schloss, und das mache ich auf oder mein Mechaniker. Und ansonsten kommt man gar nicht dran an den Schlitten, weil da ist es dann doch zu sensibel, da ist zu viel Entwicklungszeit, Entwicklungsarbeit, Entwicklungskosten reingeflossen, dass man da jetzt jeden anfassen lässt. Natürlich ist das auch sensibel, das ganze Sportgerät, die Metallschienen sind sensibel, die Carbon-Liegewanne ist sensibel, Die Kufen sind sensibel, deswegen muss man da auch immer ein bisschen aufpassen.
Was würde denn passieren? Stell dir das mal vor, wir sind in Winterberg, du willst gerade den Eiskanal runter und es gibt ein neues Reglement, gerade angerufen, sollst du, zack, du musst den Schlitten vom Österreicher nehmen. Könntest du damit klarkommen? Würdest du ähnliche Zeiten fahren? Oder ist das für dich erstmal was ganz Fremdes, sagst du, nee, das kann nicht gut gehen?
Das ist eine gute Frage. Das ist immer so eine Frage, die würden wir, also die stellen wir uns selber sogar. Und die würden wir uns gerne auch mal beantworten können. Ich denke, der Österreicher würde schneller mit unserem Schlitten das Ziel sehen, in gutem Zeitniveau als umgekehrt. Weil ich denke, die haben eine ganz andere Philosophie von dem ganzen Zusammensetzung und wie das auch läuft, dass die Sportler dort ganz wenig mit ihrem Material zu tun haben. Die kriegen den Schlitten hingestellt und wissen nicht, ob da jetzt Harakiri draufgeschraubt wurde vom Mechaniker oder nicht. Ich weiß ganz genau, ob ich mich jetzt heute am Limit bewege, weil ich nochmal ein paar Stellschrauben verändert habe oder ob das jetzt heute im ersten Training eine safe Variante ist. Dadurch hat man aber natürlich auch, das sieht man bei den Österreichern, viele Ausreißer. Bei denen ist immer so Siegen oder Fliegen, Hopp oder Top. Da kann alles passieren. Aber was sie halt auszeichnet, ist, dass sie trotz dessen immer mindestens einen Herr vorne mit drin haben auf dem Podium bei den Großveranstaltungen. Und wenn das so funktioniert, wenn das so die Philosophie ist, ja, ist das ja okay. Aber wir sind da, glaube ich, so ein bisschen konservativ vom Schlitten-Setup. Deswegen, ich glaube, da schon kleine Probleme kriegen würde, wenn man da jetzt einfach sagen würde, eben müssen wir den Schlitten fahren.
Dann, was mich immer fasziniert, es geht ja eigentlich am Ende um Zeitabstände. Das ist ja eigentlich ein Nichts. Das kann man ja kaum fühlen. Es geht um Tausendstel. Was macht es dann aus, dass du dann 5.000stel schneller bist als der Zweite? Woran liegt das dann? Ist es dann das Material? Ist es dann deine Fähigkeit, den Schlitten so zu steuern? Ist es dann die Bahn, weil sie dir dann vielleicht besser liegt als jemand anders?
Ja, bei 5.000stel kommt es darauf an, auf welcher Bahn wir sind, aber 5.000stel sind ja nach zwei Rennläufen, sind dann geschätzte 10, 15 Zentimeter. Wenn man jetzt an der Eisbahn steht und man sich nur auf einen Meter konzentriert, dann da 15 Zentimeter rauszulesen, ist schon schwierig. Man muss sich dann immer vorstellen, dass wir irgendwie, die Eisbahn sind 1200, 1300, 1400 Meter lang, mal zwei fahren wir fast 3 Kilometer Rennen gegeneinander und dann entscheiden 15 Zentimeter. Ist unwirklich. Ist aber so, dass es halt einfach die Sportart ist. Aber deswegen ist es halt auch so wichtig, dass man halt überall immer alles rauskitzelt. Denn am Ende ist es eben tagesformabhängig. Und wie ich eben schon gesagt habe, die perfekten Läufe. Ich rode seit über 10 Jahren und habe in meiner ganzen Karriere jetzt, wo ich sagen kann, ja, zwei so halbwegs perfekte, einen vielleicht, den man noch so dazu zählen kann. Und ich will nicht wissen, wie viele Läufe da auf der anderen Seite stehen, wo ich sage, das war nicht gut.
Jetzt gibt es einmal das, ich nenne es mal normale Rodel, und jetzt gibt es den Sprint. Was ist da für dich als Athlet der größte Unterschied, die größte Herausforderung?
Ja, das ist halt, beim Sprint kommt es eher noch mehr darauf an, dass man noch mehr Risiko geht, noch weniger schaut, um den Windwiderstand zu verringern, weil halt einfach diese Startkomponente fällt ja nicht mehr so rein, die fällt ja ein bisschen raus, um halt einfach den Leuten, die gut fahren, einfach eine Chance zu geben, dass sie natürlich auch, wenn sie vielleicht jetzt nicht die besten Starter sind, dort ein gutes Rennergebnis zu erzielen. Und dadurch ist es da schon immer so, man hat ja auch nur den einen Lauf beim Sprint und nicht wie im normalen Einzelrennen zwei Läufe, da muss man halt dann schon einfach vielleicht noch ein bisschen mehr am Limit sein. Und versuchen da jede Tausendstel rauszuholen, was man vielleicht in einem Rennen über zwei Läufe mit der vollen Distanz, mit dem vollen Start gar nicht so sehr braucht, weil am Ende ist halt auch so eine sichere Fahrt, wo man relaxed liegt und nicht voll am Limit ist, mit dem Messer zwischen den Zähnen manchmal auch sehr erfolgreich.
Hast du eine Lieblingsbahn und eine Bahn, die du gar nicht magst?
Ja, eine Bahn, die ich gar nicht mag, ist Innsbruck. Da freue ich mich immer schon, wenn ich auf dem Hinweg von der Inntal-Autobahn runterfahre, dass ich dann am Sonntag wieder drauf fahre. Ich weiß nicht, das ist ja so halt leider eine Hassliebe. Eigentlich alle sagen bei uns immer, das ist so eine Idiotenrutsche, weil die halt sehr, sehr einfach ist. vom Anforderungsprofil, aber es ist halt wahnsinnig, wahnsinnig schwer, dort sehr, sehr schnell zu fahren, weil jeder Fehler kostet nicht nur Hundertstel oder Tausendstel, sondern eigentlich immer schon Zehntel. Und da muss man richtig perfekt fahren, dass man überhaupt da unter die Top 6 fährt. Und ich hatte halt zwei, drei Stürze, die ein bisschen doof waren, habe immer wieder das Problem mit einer Kurve, weswegen es eigentlich immer die Bahn sein wird, egal wie viel Training wir dort haben, die ich halt nicht so mag. Und wir haben halt einfach auch nie so die Chance genutzt, in den letzten Jahren dort mal zu trainieren, weil das ganze gesamte deutsche Team dort eigentlich immer nicht seine Leistung bringen kann. Aber ich weiß, dass dieses Jahr schon sehr negativ beäugt wurde und es gibt doch, denke ich, da Ansätze, dort vielleicht das ein oder andere mal öfter zu fahren in der Vorbereitung. Und Lieblingsbahn, ja, war eigentlich immer schon so der Königssee und Oberhof. Königssee ist ja leider durch diesen Erdrutsch jetzt erstmal noch ja zeitlich ein bisschen in die Ferne gerutscht, wann da wieder endlich dann gefahren werden kann. Ich hoffe, so schnell wie geht. Aber da sind jetzt, glaube ich, die letzten wegweisenden Schranken erstmal halbwegs am Umfallen, dass man da vielleicht doch anfängt, in den nächsten Jahren zu bauen. Und ansonsten natürlich Oberhof Heimbahn, Heimkulisse, da ist so viel Geld investiert worden, was jetzt die Bahn auch von außen sehr, sehr attraktiv macht. Auch wenn wir unten keinen schönen Königssee haben, wir haben nur ein Bewässerungsbecken für den Skihang. Sie haben es versucht zu kopieren, aber haben es nicht ganz so gut hingekriegt. Es fehlt noch der Watzmann eigentlich. Aber dafür haben wir ja das Panorama-Hotel. Ja, aber Altenberg ist natürlich auch so eine Bahn, wo ich sehr, sehr gerne hinfahre, weil mir dieses ganze Bahntechnische sehr, sehr liegt. Aber da finde ich mir das drumherum ja ein bisschen öde.
Hast du eigentlich schon mal Doppelblitze ausprobiert?
Ich bin in meiner Jugend immer Hintermann gewesen. Da bin ich gar nicht so viel Einzel gefahren. Da hatte ich einen Doppelsitzerpartner und war, weil ich sehr, sehr klein und sehr, sehr leicht war, eben immer der sozusagen sich versteckt hat hinter dem Fahrer, Obermann. Und dann bin ich irgendwann ein bisschen groß und ein bisschen schwer geworden und dann hat das nicht mehr so funktioniert. Und jetzt bin ich aber nach der Saison, war ganz lustig, wir haben noch sehr viel getestet für die neue Saison in Oberhof zu Hause. Und da bin ich mal mit Paul Gubitz gefahren vom Team Ollermüller Gubitz. Haben uns mal zusammen auf den ihren Schlitten gelegt. Ich hatte einfach mal Bock, mal was anderes zu machen. Hat auch richtig Spaß gemacht. Aber ich denke, er ist sehr, sehr gut eingebunden mit seinem Fahrer. Das ist auf alle Fälle da, glaube ich, noch nicht zu einem Wechsel kommen wird. Und mir macht das Einzelfahren ja auch richtig Spaß.
Wenn man so viel gewonnen hat in dieser Saison, ich habe es ja eben mal aufgezählt, ärgert man sich da eigentlich, dass man dann nicht deutscher Meister geworden ist, weil der alte Felix Loch da den besseren Tag hatte? Jetzt mal ehrlich.
Ja, ich kann ehrlich sein. Ich bin erstens nicht das Wettkampfmaterial gefahren, was ich die Rennen vorher gefahren bin. Ich bin eine ganz andere Schiene gefahren, wo ich wusste, dass die ungefähr eine halbe Sekunde langsamer ist, aber ich wollte diese Schiene verbessern und da kann man nur sowas nutzen. Der deutsche Meistertitel, den interessiert niemand. Wenn man am Ende dort die WM gewinnt mit dem Vorsprung, der dann da war, glaube ich, bin ich jetzt nicht ganz unzufrieden. Und ja, mich hat es jetzt nicht gestört. Mein Bestreben war es auch nicht, dort den deutschen Meistertitel zu holen, weil so richtig offiziell war die deutsche Meisterschaft auch nicht, weil es gab gar keine Kampfrichter. Und Medaillen gab es, glaube ich, auch nicht. Und ja, das war ja eher so bei uns intern einfach nur so eine WM-Vorbereitung. Und ja, mich stört es auf alle Fälle nicht. Ich bin auch, glaube ich, noch nie deutscher Meister geworden. Vielleicht überlege ich mir nächstes Jahr mal, die deutsche Meisterschaft ein bisschen ernster zu nehmen. Aber dieses Jahr war es halt einfach, weil dort die WM war, weil es halt auch einfach mitten zwischen den Weltcups waren, ist so eine deutsche Meisterschaft, wo es um nichts geht, wo man nichts holen kann, glaube ich, auch dann eher so ein Faktor, dass man da halt einfach versucht, auch Ressourcen zu schonen und auch einfach Energie zu sparen, wenn man das Wochenende drauf direkt wieder Weltcup hat.
Mit Felix Loch haben wir ja auch schon gesprochen und dann habe ich ihn auch gefragt, ist das jetzt die Wachablösung im deutschen Rodeln? Die Legende wird geschlagen, fast jede Woche von Max Langern. Und er da auch nur sagte, das ist eigentlich auch für ihn Ansporn, wieder alles zu geben. Wie ist das miteinander, du und Felix?
Erstmal würde ich nicht sagen, dass es jetzt eine Wachablösung gibt, weil Felix ist immer noch wahnsinnig gut und auf Felix seiner Seite stehen, ich weiß nicht, wie viele unzählige Weltmeistertitel und Weltcupsiege und olympische Goldmedaillen. Und für mich ist es halt einfach der beste, im Boxen sagt man immer Sparringpartner, es ist für mich der beste Lehrmeister, den man haben kann. Ich glaube, den wünschen sich wahrscheinlich 90% im ganzen weltweiten Feld, dass man mit ihm trainieren darf, von ihm lernen darf, von ihm dann auch immer wieder Tipps kriegt, weil es auch trotzdem immer noch Bahnen gibt, wo mir ja dann einfach Erfahrung fehlt, weil ich noch nicht viel dort war. Das ist ähnlich wie beim Skifahren, die Streif, da braucht man auch erst Erfahrung, bis man dann dort gute Zeiten fährt. Und dafür ist halt Felix wirklich ideal und mittlerweile, wir sind so super gut befreundet, versuchen jetzt auch mit dem Augenmerk, wir haben ja Cortina irgendwie schon fast vor der Nase, 2026 bis zu den Olympischen Spielen halt auch beide für uns das beste Gesamtpaket hinzustellen, dass wir am liebsten da oben lächeln können. Und für mich ist auch immer so, mir wäre es egal, wenn Felix gewinnt und ich Zweiter werde. Weil für mich ist er schon noch so eine Größe und so eine Nummer, die für mich gar nicht greifbar manchmal ist, weil ich mir denke, hey, das ist so krass. Der hat alles gewonnen und schafft es immer wieder, trotzdem diese Motivation zu finden und auch die anderen auf seinem Weg mitzunehmen. Das versucht er auch schon, auch die anderen dahin zu motivieren. Und ich glaube, für ihn ist es auch schön, dass jetzt jemand mal endlich nachkommt, der ihm Paroli bieten kann. Das gab es ja die Jahre davor nie. Da war es eher immer er gegen den Rest der Welt. Und die haben alle versucht, ihn zu necken. Jedes Jahr aufs Neue. Und jedes Jahr aufs Neue hat er alles abgeschmettert und die großen Titel gewonnen.
Von einem Loch zum anderen Loch. Der Bundestrainer hört auf oder hat aufgehört. Wie wichtig ist ein Trainer im Rodeln und was passiert mit dem neuen Bundestrainer? Erwartest du da völlig, dass einer das umkrempelt oder einfach nur das so weiterlaufen lässt, wie es bisher gelaufen ist?
Erstmal größten Respekt für Norbert, dass er so viel in den letzten Jahren, erst recht jetzt nur in den letzten Jahren, wo ich alleine im Nationalteam bin, hat sich so vieles geändert. In seiner ganzen Epoche, wo er unzählige Medaillen gewonnen hat und sich auch immer wieder noch mehr anpassen musste auf noch jüngere Sportlerinnen und Sportler mit noch verschiedeneren Charakteren, mit noch mehr ja neuen Sachen, die halt einfach auch auf ihn eingeprasselt sind, glaube ich. Und da hat er das wahnsinnig gut gemacht. Und wir verlieren ihn ja jetzt nicht direkt. Ich denke, er wird schon noch ein, zwei Mal mit Rat und Tat zur Seite stehen und er hat auch zu uns gesagt, wir können ihn immer anrufen. Er wird nur vielleicht dann irgendwo im Wohnmobil sitzen, aber er wird sich die Zeit nehmen. Und ja, jetzt kommt unser neuer Chef, Bundestrainer Patrick Leitner. Ich glaube, es ist genau der richtige Mann für diesen Job. Ich glaube, er hat ein bisschen Ehrfurcht davor, weil natürlich auf Norbert seiner Seite so viele unzählige Medaillen stehen und er ist so jetzt in der Bringe schuld. Aber ich glaube, er hat das geilste Team, was man sich wünschen kann, was Norbert ihm übergibt. Er hat halt jetzt ein bisschen Pech gehabt mit seiner Verletzung bei der WM und muss jetzt erstmal wieder so halbwegs zu Fuß dann irgendwann mal in ein, zwei Monaten laufen können. Aber ich glaube, man kann ja auch im Sitzen ganz viel am Computer schon mal vorarbeiten und schreiben und machen und heutzutage die neuen Medien lassen es ja zu, dass man auch einfach so, wie ich jetzt auf dem Stuhl sitzen kann, da kann man das Bein auch hochlegen. Aber ich freue mich total auf ihn, weil ich denke, er wird schon ein, zwei Sachen einfach mit reinbringen, die er sich so vorstellt. Aber ich denke, jetzt den ganz großen Change wird es erstmal bis 2026 nicht geben, weil natürlich auch der Fokus bei allen jetzt schon da irgendwie so ein bisschen mit so einem schielenden Auge Richtung Cortina geht.
Wenn man über Rodel spricht, dann werden natürlich viele naiv sein und sagen, ja gut, jetzt hat der Max hat den Weltcup vor ein paar Wochen abgeschlossen, wann wird es wieder kalt? Ah, im Oktober fängt er vielleicht wieder an zu trainieren. Nein, es ist ja fast auch ein Ganzjahresjob. Wie sehen die nächsten Wochen und Monate für dich aus?
Ja, ich hatte jetzt ja, eine Woche mal richtig Urlaub, wo ich auch mal einfach mal entspannt mal in der Sonne gelegen habe am Pool. Aber jetzt ging es direkt wieder los. Ich sage mal so, der Wintersportler wird im Sommer gemacht. Ich hasse diesen Satz. Aber es ist eben so, man hat jetzt die Zeit. Im Winter hat man durch dieses ganze Rodeltraining gar nicht mehr so viel Zeit in den Kraftraum zu gehen, Ausdauer zu machen, Koordination, Beweglichkeit, Stabilität, alles, was dazugehört. Und darum gilt es. Ich habe auch viele Bausteine, wie ich gesagt habe, die ich verbessern muss. Und das fängt im Kraftraum an. Ich muss nächstes Jahr noch besser werden am Start. Da gibt es auf alle Fälle Reserven. Und da ist es am besten, wenn man gleich die Zeit jetzt einfach nutzt und packt und sofort wieder anfängt mit Trainieren und einfach wieder Aufbautraining macht, Aufbautraining macht, Aufbautraining macht. Und dann wird es, denke ich, jetzt mal die ersten 2 Monate schon eher einfach um die allgemeine Kraft gehen und auch Kraftausdauer, dass man natürlich auch die nächste Saison wieder sehr, sehr gut durchkommt und halt einfach das ganze Jahr Leistung bringen kann. Dafür gilt es jetzt einfach zu arbeiten. Deswegen ist immer so Urlaub. Ja, die meisten denken, dass wir jetzt hier alle total entspannt machen, aber eigentlich gibt es eine Woche Urlaub und jetzt geht das Leben wieder los. Und dann gilt es halt auch einfach, den neuen Schlitten zu bauen. Da gibt es ganz, ganz viel. Und am Ende sind es nur 5 Monate und auf einmal ist schon wieder Oktober oder ich sag mal September. Im September ist ja dann schon der Stress da, weil alles fertig werden muss und man nebenbei ja auch noch trotzdem fit werden möchte und noch fitter sein will zum Saisonbeginn. Dadurch ist immer alles sehr, sehr eng getaktet.
Du hast ein, zwei Mal schon gesagt, 26, Cortina, Olympia, wichtiger Meilenstein. Ist dann die nächste Saison für dich so ein bisschen so Überbrückungsjahr, um auf das große Ziel hinzuarbeiten? Wie wirst du das mitnehmen oder sagst du, nee, ich will es auch gerne toppen im Vergleich zu diesem Jahr?
Ziel ist immer noch besser zu sein. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, 50-60% der Rennen gewonnen. Also sind ja noch 40% offen, wo man einfach besser werden kann. Und es gibt einem ja auch einen positiven Flow. Und darum, nächstes Jahr ist auch wieder eine Weltmeisterschaft. Es gibt einen Titel zu verteidigen. Dafür muss man alles tun, weil den will man sich ja eigentlich auch nicht abnehmen lassen. Ist zumindest meine Meinung. Und deswegen, ja, bin ich eigentlich total motiviert jetzt, weil, ja, ich bin halt der Gejagte für nächste Saison. Aber es freut mich auch, weil dann wird man vielleicht noch mehr auch von innen heraus gepusht.
Hast du eigentlich einen Einblick, wie das mit dem Rodel-Nachwuchs ist? Also wir hatten jetzt dann Felix Loch, jetzt haben wir dich als so Vorzeigeathleten, was den Rodelsport in Deutschland angeht. Bei den Damen mit der Julia sicherlich jetzt jemand. Kommt da was nach? Sind die Kids interessiert an Rodeln oder da die Winter ja nicht mehr so Winter sind, wie sie früher mal waren, wird das weniger? Was spürst du?
Ja, wir sind ja eigentlich unabhängig von Kunstschnee und äußeren Bedingungen, weil einfach dieses Eis sehr gut gekühlt wird durch diese künstlichen Kühlsysteme. Dadurch kann man natürlich auch immer im Oktober, völlig egal wie das Wetter ist, schon auf Eis fahren. Aber da ist schon, glaube ich, jetzt mal, wenn ich runtergucke, kommen da Leute nach. Das große Thema ist halt dann eben immer diesen Step zu schaffen von Juniorenalter in das Erwachsenen-Seniorenalter, wo es dann erst so richtig drauf ankommt, dass man Leistung bringt. Aber ich sehe es immer so, ich sehe halt viel in Thüringen und bin da auch sehr, sehr gerne. Wir haben die besten Trainer der Welt. Wir haben, glaube ich, auch sehr, sehr viele Talente, die die richtigen Personen an ihren Händen haben. Was sie aus ihrem eigenen Talent ausschöpfen, das ist immer die Einstellung jedes Einzelnen. Aber ich mache mir da eigentlich keine Sorgen, dass da irgendwie ja jetzt Nachwuchsprobleme entsteht. Ich sehe es in meinem eigenen Verein, da sind ganz, ganz viele Kids, die richtig motiviert sind, die richtig Spaß haben, die freuen sich riesig, wenn ich komme. Früher war das für mich jetzt das Highlight, wenn ich einen Felix Loch gesehen habe als kleiner Stift. Jetzt bin ich das irgendwie für die, was immer noch total unwirklich ist für mich, aber mich freut es halt, wenn die Kids da einfach jemanden sehen, auch immer mal wieder, der sozusagen das eben geschafft hat und oben angekommen ist und auch diese Steps immer geschafft hat vom nächsten Jugendalter in den nächsten Jugendalter, in den Juniorenbereich, in den Seniorenbereich und jetzt irgendwo auch in der Welt unterwegs ist und Spaß hat an dem wofür 10 Jahre gekämpft hat.
Erstmal zum Schluss noch eine Frage, die mir gerade so eingefallen ist. Ihr teilt euch ja den Eiskanal mit den, heißen die Skeletonis, heißen die so? Skeletonis?
Genau, Skeletonis und Bobfahrern.
Und einen Bobfahrer. Hast du beide schon mal ausprobiert?
Skeleton noch nicht, Bob bin ich schon gefahren. Bobfahren ist wie Autofahren. Man sitzt ja da auch richtig in einem Sitz drinne, hat dann vorne seine Lenkseile, da zieht man sozusagen dran. Ich kann gar nicht, ich weiß gar nicht, mit was man vergleichen kann. Ist kein Lenkrad drinne, das gab es aber früher. Und ja, das macht schon richtig Spaß. Aber für mich war es sehr, 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 sehr simpel und sehr, sehr einfach, das schnell zu erlernen. Weil natürlich dieser Bob sehr, sehr direkt lenkt. Und damit kann man eigentlich ja nicht mehr so viel dann wirklich ja Schwierigkeiten bekommen, außer man versteuert sich natürlich oder lenkt nicht an der richtigen Stelle. Aber dadurch, dass wir natürlich so viele Jahre Rodelerfahrung haben, ist, glaube ich, dann auch immer für uns das einfacher, mal dann in einem Bob zu sitzen und den zu steuern, weil der natürlich direkt lenkt und ja da so eine gewisse Mechanik ist und nicht nur die reine Muskelkraft da entscheidet, ob ich jetzt eine große Welle in der Kurve fahre oder nicht. Aber Skeleton bin ich noch nicht zugekommen, würde ich gerne aber nochmal machen. Erst recht, weil es mich interessieren würde, mit dem tiefen Schwerpunkt und auch mit der Lenkbarkeit des Schlittens, weil die haben ja gar nicht so scharfe Schienen wie wir, sondern eher so runde Schienen. Ja, aber es hat sich bisher irgendwie nicht so richtig angeboten. Aber wir haben ja da jemand ganz erfolgreich in Thüringen mit dem Christopher Grother.
Genau.
Vielleicht frage ich den irgendwann mal, aber natürlich, wir sind dann immer selber. Wir haben unsere Rodelzeiten, er hat sein Skeletontraining. Man müsste es dann mal nach der Saison machen, wo man sich dann auch, ja, vielleicht, wenn es jetzt schlimm passieren würde, mal verletzen könnte, bei so einem Erstversuch. Aber natürlich ist er ja auch zeitlich gebunden, ist immer woanders. Da wird es immer schwierig, dass man mal zusammenkommt mit einem Skeletonfahrer, dass er einem das mal zeigen kann. Weil sonst haben wir leider halt auch einfach den ganzen Winter ja gar keine Berührungspunkte. Nicht mit Rob und auch nicht mit Skeletten.
Stimmt. Aber mit dem Kopf voraus da den Kanal runter, das ist auch schon mutig.
Ja, am Ende stürzt man da viel schlechter, weil die haben so einen tiefen Schwerpunkt. Also ich glaube, wenn man im Skeleton stürzt, dann sollte man auf alle Fälle auch kein Skeleton machen. So wird es mir immer erzählt. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie gemacht. Die werden natürlich auch nicht ganz so schnell durch den tiefen Schwerpunkt, ist das ja mit der Aerodynamik ein bisschen schwieriger, weil nicht genügend Luft unterm Schlitten durchfließt. Aber ja, mich würde auch einfach die Perspektive einfach mal interessieren, wenn man so ganz knapp mit dem Kopf über dem Eis ist. Beim Skeleton sieht man natürlich nicht so viel, weil man gar nicht so weit den Kopf nach hinten überstrecken kann. Wir gucken ja nach oben und sehen alles. Ich denke, bei denen ist das Sichtfeld ein bisschen kleiner. Aber ja, ein Perspektivenwechsel ist immer cool. Aber bisher ist leider dann doch noch nicht dazu gekommen.
Jetzt haben wir Anfang April. Wann bist du wieder im Eiskanal?
Ich bin erstmal im Betonkanal sozusagen. Wir werden auf alle Fälle im Sommer ja mit Rollen, mit Inlinern da die Bahnen auch trotzdem runterfahren. Und mittlerweile ist das auch schon auf einem Niveau, dass man sagen kann, das wären gute Wintertrainingszeiten mit den Rollen. Man darf dann da nur nicht umfallen, weil dann ist es gar nicht cool. Und ja, so richtig auf Eis bin ich, denke ich, im Sommer dann. Für Starttrainings haben wir ja in Deutschland so Eishallen mit Startböcken, wo man sozusagen nur den Start simulieren kann und nur die Startrampe runterfährt auf Eis. Und da gilt es natürlich dann daran, schon mal zu feilen, nur an der Starttechnik auf Eis. Und dann richtigen Eiskontakt werden wir, denke ich, Ende September oder Anfang Oktober in Lillehammer haben. Das weiß ich schon.
Dann kann ich dir nur einen wunderschönen Sommer wünschen, ohne
Danke.
Eis und einen noch besseren Winter, weil wenn das noch besser wird als der letzte Winter, dann ist es ja selbstredend eine überragende Saison. Und vor Olympia reden wir auf jeden Fall nochmal wieder.
Gerne, gerne, ja.